herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. Heute diskutieren für euch Martin Stohr aus Starnberg und
Achmed Madisch aus Hannover.
Achmed, freut mich total. Wir haben ein spannendes Thema und das Thema heißt eigentlich Säureblocker. Wie setze ich den Säureblocker wieder ab oder wie setze ich ihn erfolgreich ab? Und das ist eine, finde ich, ganz, ganz wichtige Frage, weil wir kennen alle Säureblocker. Da gibt es verschiedenste auf dem Markt und es gibt auch ganz, ganz viele Indikationen. Aber es gibt auch oftmals die Frage, brauche ich das überhaupt noch? Ja, wie lange brauche ich das? Und wenn die Entscheidung getroffen ist, ich brauche es gar nicht, dann stellt sich die Frage, kann ich das einfach so beenden oder brauche ich irgendwelche Tricks? Und darüber möchten wir beide heute so ein bisschen sprechen und ich habe so ein paar Fragen für dich mal mitgebracht. Ja.
Oh, spannend.
Spannend, oder?
Meinst du, ich kann sie beantworten?
Ich gehe fest davon aus. Ich habe ein extrem gutes Gefühl. Ich nehme an, du sitzt in deiner Keminate, wie man heutzutage auf Neudeutsch so schön sagt.
Auf der Couch natürlich.
Auf der Couch sitzt du, ja. Ich sitze in meiner Keminate. Wer braucht eigentlich einen Säureblocker? Das ist doch eigentlich, finde ich, eine total spannende Frage.
Ja, es ist die wichtige Frage, weil am Ende das die Grundlage natürlich ist, darüber zu entscheiden, braucht jemand diesen Säureblocker jetzt akut, dann auch regelmäßig und dauerhaft? Und vielleicht geht man nochmal einen Schritt zurück, in welcher Situation befinden wir uns? Und deswegen glaube ich, dass die Sendung heute auch sehr wichtig ist, so als Information. Und das kann man festhalten und das ist auch in schönen Zahlen, auch durch die Krankenkassen, sehr gut gezeigt. Wir haben einen absoluten Überkonsum an Protonpumpenblocker. Und das ist durch zwei Situationen bedingt. Einmal, wenn die Notwendigkeit eines Protonpumpenblockers besteht, wird er einfach viel zu lange verabreicht. Und da haben wir die Situation, da muss man irgendwann absetzen. Das ist das eine. Und was, glaube ich, noch viel wichtiger ist, ist vielleicht heute nur ein Randthema, aber das sollte man auch bedenken, ist, dass in etwa 40-50% der Patienten, die einen Säureblocker einnimmt, überhaupt gar keine Indikation für die Einnahme besteht. Und das müssen wir natürlich zurückdrehen durch Informationen, wie wir sie auch mit der Verdauungscouch jetzt machen. Und du hast ja gefragt, wann brauchen wir denn überhaupt einen Säureblocker? Und da muss man vielleicht auch nochmal ausholen, was macht der Säureblocker? Der Säureblocker reduziert ja die Magensäureproduktion. Es gibt so eine Protonpumpe im Magen, die produziert Säure und der Protonpumpenblocker, wir alle kennen sie, Pantoprazol, Omeprazol und andere, blockieren diese Pumpe. Das heißt, der Magen produziert weniger Säure. Das heißt, daraus kann man ja ableiten, wann brauchen wir ihn? Immer dann, wenn eine Erkrankung durch zu viel Säure, aber viel wichtiger ist vielleicht auch die Säure am falschen Platz, die klinische Situation sich so darstellt. Und wo haben wir das? Wir haben das vor allem bei der gastroösophagealen Refluxkrankheit. Darüber haben wir ja auch schon in einigen Sendungen gesprochen. Und da ist es nicht das zu viel an Säure, sondern die Säure am falschen Platz. Also die Magensäure steigt hoch in die Speiseröhre. Dort ist der falsche Platz. Und dann können wir über eine Säurehemmung genau dieses Problem anpacken und lösen.
Jetzt sagtest du schon, wir haben einen Überkonsum und wir haben ein paar Erkrankungen, wo wir den wirklich brauchen. Bevor wir, glaube ich, den Schritt gehen, wann wir überlegen, bei wem er absetzen kann oder wer ihn nicht braucht, würde ich gerne nochmal mit dir so ein bisschen diskutieren. Bei wem sind denn solche Säureblocker unverzichtbar? Wer ist die Zielgruppe von Menschen, wo man sagt, nee, ihr könnt leider nie absetzen? Gibt's die denn?
Ja, das sind die Patienten mit einer Refluxkrankheit und einer ausgeprägten Entzündung in der Speiseröhre, die wir endoskopisch nachweisen. Das sind Patienten, wenn man den Säureblocker absetzt, kommt die Entzündung wieder mit dann auch potenziellen Komplikationen. Das sind bei der Refluxkrankheit aber gar nicht so viele Menschen, das sind so 10-15% und die brauchen es langfristig. Dann haben wir die Indikation Geschwürsbehandlung. Da brauchen wir auch eine Säurebehandlung. Die ist aber natürlich von begrenzter Dauer. Wenn das Geschwür abgeheilt ist, dann können wir den Säureblocker absetzen. Die dritte Gruppe, und das ist dann auch eine Gruppe, die wichtig ist, wenn wir eben eine Geschwürsbildung durch Medikamente wie Aspirin und andere Durchblutungshemmer verhindern wollen und wenn also gewisse Risikofaktoren bestehen und die bestehen natürlich dann auch langfristig, dann brauche ich den Säureblocker auch langfristig, um eben dieses Risiko einer Geschwürsbildung zu reduzieren.
Die größte Schwierigkeit in meinen Sprechstunden ist oftmals sozusagen gerade bei den Reflux-Patienten zu differenzieren, wer den Säureblocker kurz-, mittel- oder langfristig braucht. Und ich habe mir da wirklich angewöhnt, im Gespräch oder in meinen Befundberichten wirklich dann das Grading oder Staging der Refluxkrankheit den Patienten zu erklären, dass diejenigen, die einen LA von C oder aufwärts haben, dass denen klar ist, hier kann man den Säureblocker im Verlauf nicht absetzen. Weil wenn der Mensch aus meiner Sprechstunde rausgeht und nur den Begriff hat, ich habe Reflux, dann sagt ihm der Nachbar im Gartenzaun schon, ah, das ist wunderbar, da kannst du nach 2 Wochen die Medikation wieder beenden. Was hast du da für Tricks, dass die Leute, die ihn wirklich brauchen, nicht in die Versuchung kommen, es abzusetzen?
Ja, ich glaube, wenn man einem Patienten mitteilt, dass man in der Endoskopie eine ausgeprägte, und du hattest ja LAC, das ist ja eine ausgeprägte Entzündung, oder eben auch D, das ist ja schon komplikativ. Wenn man das dem Patienten mitteilt, dann sind sie eigentlich schon so, haben so eine gewisse, ja, ich will nicht sagen Angst, aber Respekt davor. Wenn man sagt, na, wenn sie es absetzen, dann kommt das Problem wieder. Und sie merken es ja in den häufigsten Fällen auch im Sinne von Sodbrennen und saures Aufstoßen. Nicht alle. Und da ist es natürlich problematisch, wenn jemand keine Beschwerden hat und diese ausgeprägte Entzündung ist da, dann ihm zu verklickern, ja, du brauchst den aber regelmäßig, damit es verhindert wird. Ich mache da keine Krebsangst draus, also im Sinne von, da verändert sich die Speiseröhre und dann haben wir ein gewisses Risiko, dass Krebs entsteht. Das müssen wir natürlich dann erklären, wenn wir zusätzlich so einen sogenannten Barrett-Ösophagus haben, das ist eine umgewandelte Schleimhaut durch einen chronischen Reflux. Da dürfen wir natürlich auch nicht zu viel Angst machen, aber ein gewisses Risiko ist ja da. Und wenn Barrett plus Entzündung da ist, dann brauchen wir ja auch regelmäßig den Säureblocker und dann kann man das natürlich mit aufnehmen, dass wir eben nicht wollen, dass dieser Barrett-Ösophagus weiter voranschreitet. Obwohl, das muss man auch ehrlicherweise sagen, gibt es nicht wirklich viele Studien, die zeigen, dass wir mit einem Säureblocker dieses Risiko deutlich minimieren können. Aber wenn eine ausgeprägte Entzündung ist, dann ist natürlich die Maßgabe, diese Entzündung in den Griff zu bekommen mit einem Säureblocker. Und dann reduzieren wir auch in gewisser Weise das Risiko. Und das ist im Grunde genommen ja meine Erklärung. Und das reicht in der Regel, weil die Patienten es ja spätestens beim Absetzen häufig dann auch wieder selber merken, dass die Beschwerden bestehen.
Heute wollen wir eigentlich dann ja den Fokus jetzt gleich verschieben auf, wie wir vom Säureblocker loskommen. Ja, wo sollte denn diese Entscheidung getroffen werden? Wo ist die Stelle, die bei uns noch nicht so gut funktioniert, die entscheidet, der Säureblocker kann weg? Wo verortest du die?
Ja, also erstens sehen wir natürlich die Patienten, die zu uns kommen, die schon sehr lange den Säureblocker einnehmen. Und wenn man sie dann fragt, ja, das nehme ich schon seit Jahren, da schreibt mir mein Hausarzt immer auf und dann hinterfragt man natürlich die Indikation. Wenn da die Indikation nicht passt, dann werde ich natürlich mit dem Patienten besprechen, diesen Säureblocker abzusetzen. Da sprechen wir ja gleich auch drüber, wie wir das machen. Und bei den Patienten, wo wir den Säureblocker neu ansetzen, ist es wichtig, dass wir schon auch das Ende definieren und nicht einfach mit der Medikation loslegen und sagen, das nehmen Sie jetzt mal bis auf Weiteres, sondern legen im Grunde genommen schon fest. Und wir haben ja in den Leitlinien, in der Refluxleitlinie, in der deutschen Refluxleitlinie auch dieses festgelegt, dass bei bestimmten Konstellationen eine Therapie über 4 oder über 8 Wochen indiziert ist und dann wird der Säureblocker abgesetzt. Also bei denen, die es schon lange haben, Indikation hinterfragen, wenn keine Indikation besteht, absetzen und bei denen, wo wir neu ansetzen, dass wir das Ende schon definieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und dann haben wir, glaube ich, eine Kontrolle über die Behandlung mit dem Säureblocker im Sinne der Langzeit- oder Kurzzeitbehandlung und dann verhindern wir auch diese unnötigen Langzeittherapien. Und das ist bei uns angesiedelt, muss man ehrlicherweise sagen. Das sind unsere Empfehlungen aus der Gastroenterologie dann auch für den Hausarzt.
Jetzt kennen wir die Sprechstundensituation. Menschen versuchen ja ganz, ganz viel und oftmals sitzt der Patient in der Sprechstunde und sagt, ich habe den Säureblocker einfach mal abgesetzt, ich habe ihn beendet. Ja? Dann berichten sie im selben Atemzug auch, 2, 3 Tage später kam das Sodbrennen wieder. Insofern, ich bin wohl abhängig davon. Was ist das für ein Phänomen? Siehst du das auch und was sagst du dazu?
Das ist ja der Klassiker, ne? Dass Patienten, die es schon über eine längere Zeit einnehmen, sagen, jetzt setzen sie mal ab oder die machen es dann auch selber. Dass sie sagen, also nach einem Tag geht noch, zweiter Tag, naja, und am dritten Tag ist es wieder so schlimm, dann muss ich den Säureblocker nehmen. Und was steht da überwiegend dahinter? Dieser sogenannte Säure-Rebound. Jetzt hat die Frage, was ist der Säure-Rebound? Wenn wir einen Säureblocker schlucken, dann reduzieren wir die Säureproduktion. automatisch, und das ist so ein Hormonregelkreis, geht ein bestimmtes Hormon hoch oder die Konzentration nimmt zu, das ist das sogenannte Gastrin. Wenn man jetzt den Säureblocker wegnimmt und ich habe einen hohen Gastrinspiegel, dann feuert der natürlich die Säurepumpen an und dann entsteht ganz viel Säure reflektorisch, wenn wir einen Säureblocker abgesetzt haben. Und dann bekommt natürlich ein Patient, der vielleicht eine Refluxkrankheit hat oder etwas anderes, automatisch gleich wieder Beschwerden. Und dann denkt er, ich brauche den dauerhaft, also nehme ich ihn wieder. Und das müssen wir natürlich mit unseren entsprechenden Strategien durchbrechen, damit eben diese Situation nicht passiert.
Das heißt, der Patient, wenn sich tatsächlich abhängig fühlt, der empfindet dann eigentlich ganz richtig, das ist eigentlich richtig clever, oder? Das ist ein Medikament, das sich eigentlich das Krankheitsbild selber schafft.
So ungefähr. Es gibt ja eine schöne Studie bei Gesunden, die eigentlich vorher gar keine Beschwerden haben, wenn die mal über einen gewissen Zeitraum einen Säureblocker nehmen und den dann absetzen, dass die auf einmal Beschwerden kriegen, wegen des zu viels an Säure. Und da ist man ja überhaupt erst drauf gekommen, dass es diesen Säure-Rebound gibt. Und bei denen, die eine Grunderkrankung haben, wie eine Refluxkrankheit oder andere Dinge, die haben das natürlich auch. Und die denken dann, ja, ich brauche den regelmäßig, ich bin abhängig.
Das ist ja großartig.
Und wir müssen sie entwöhnen. Ne?
Cleveres Medikament, da weiß ich gleich, welche Pharmaaktien ich heute Abend kaufen werde, ja, wenn sich diese Präparate ihr Krankheitsbild selber schaffen.
Ja, da wirst du nicht mehr...
Wenn ich nicht mehr reich damit,
nein, bin ich
zu spät dran.
Die Säureblocker sind zu günstig geworden.
Der Zug ist abgefahren, ja, okay. Aber wenn du sagst, an Gesunden ist das aufgefallen, ja, ich habe das auch gelesen, ja. Ist das bei allen Menschen gleich? Also, oder ist es so, dass es bei Männern oder Frauen ausgeprägter ist oder bei jungen oder bei älteren Menschen oder haben diesen Rebound-Effekt wirklich alle?
Ja, den werden viele haben, nicht alle bekommen Beschwerden. Und da gibt es auch keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Ist mir zumindest nicht bekannt. Ich weiß nicht, hast du da Studien, die sagen, Frauen...
Nein, mir ist das auch nicht bekannt, aber ich wollte den Aspekt Gendermedizin unbedingt auch mit erwähnt wissen.
Meines Wissens keine Unterschiede, auch in den Studien nicht. Also insofern, alle können den bekommen. Nicht jeder bekommt Beschwerden. Deswegen, der eine wird absetzen, keine Probleme bekommen. Andere werden und viele, das sind viele, werden wieder Probleme bekommen.
Jetzt hast du vorhin mal ganz kurz erwähnt, dass da ein Hormon mit dabei ist. Ja? Da klingeln ja sozusagen gleich die Alarmglocken, weil Menschen lieben Hormonbestimmungen. Ja? Bringt es mir was, wenn ich dieses Gastrin während der PPI-Einnahme oder vor oder nach der PPI-Einnahme bestimme, um dann zu sagen, ob der Patient anfällig ist für einen Rebound oder ob er ein guter Kandidat ist zum Absetzen, oder bringt es eigentlich gar nichts?
Nee, also für diese Strategie absetzen, ja, nein, wie setze ich ab, welche Strategie wende ich an, bringt mir das gar nichts. Es kann manchmal für uns wichtig sein, das Gastrin zu bestimmen, wann, wenn wir eine Erkrankung mit einem Säureblocker behandeln und der spricht nicht an. Mhm. Und wir fragen uns, warum spricht denn er nicht an? Und wir hinterfragen, und das muss man ja immer, nimmt der Patient überhaupt den Säureblocker oder kommt er einfach, nimmt ihn nicht und sagt, hilft alles gar nicht. Wenn man dann mal Gastrin bestimmt, das ist normal, dann wissen wir, der nimmt den Säureblocker nicht. Mhm. Das ist so eine Situation, wo man es mal bestimmen kann. Für den Alltag macht das keinen Sinn und für die Strategie dann des Absetzens auch macht das auch keinen Sinn.
Kann man bestimmen, bringt nichts, also ist nicht wirklich wirtschaftlich und medizinisch nicht sinnvoll.
So ist es.
Dann lassen wir das mal. Dann machen wir einfach mal ein klassisches Finger weg davon. Jetzt ist es ja so, dieser Rebound-Effekt, der ist ja sozusagen jetzt nicht nur schnell mal 24 Stunden, wo man sagen könnte, Sie haben jetzt mal kurz Sodbrennen, aber dann sind Sie durch, sondern der kann ja Tage, je nach Studienlage, auch wochenlang anhalten. Ja, und das kann man für den einzelnen Patienten so ein bisschen schwer vorhersagen. Das heißt, so ein bisschen muss man sich darauf vorbereiten, dass bei allen Patienten das über einen Wochenzeitraum gehen kann. Und darum machen wir eigentlich medizinisch nicht dieses klassische Beenden, also PPI einfach die letzte Tablette und dann ist Schluss, sondern wir machen mehr so ein Step-off, ein Ausschleichen und all das. Wissen wir denn, warum dieses Ausschleichen im Prinzip besser ist als ein abruptes Absetzen, oder ist es gar nicht besser, sondern nur einfach angenehmer?
Ja, es ist schon besser. Ist klar, also dieses Rebound-Phänomen kann zum Teil bis zu 26 Wochen andauern. Das ist, kann 4 Wochen dann dauern, 8 Wochen bis zu 26 Wochen. Also das muss ich im Hinterkopf haben. Und wir machen eine gewisse Entwöhnung, wenn wir, und jetzt reden wir ja über die Strategie, wie können wir diesem Rebound-Phänomen begegnen, indem wir, und das ist die erste Strategie, den Säureblocker ausschleichen. Ausschleichen heißt, dass wir erst einmal die Dosis reduzieren über einen gewissen Zeitraum. Und wenn wir dann die Dosis reduziert haben über einen gewissen Zeitraum, meinetwegen 2 Wochen, dann würden wir sagen, über die weiteren 2 Wochen dann umtägig die Medikation oder den Säureblocker einzunehmen, also alle 2 Tage und dann vielleicht nochmal für 2 Wochen alle 3 Tage. Und dann kann man ihn absetzen. Und das wäre jetzt eine Strategie. Die zweite Strategie, die wir auch anwenden, ist, dass wir den Säureblocker absetzen und dann aber begleitend über einen gewissen Zeitraum eine andere Medikation einnehmen, wie zum Beispiel Säurebinder, Antazida oder Alginate, damit wir dann eben diesen Rebound, wenn die Patienten wieder Beschwerden haben, gleich begegnen und gleich eine Medikation haben. Und dass man das dann über einen gewissen Zeitraum macht, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen. Und die dritte Strategie liegt auch auf der Hand. Ich kann es auch kombinieren. Ich kann das Ausschleichen des Säureblockers, also dass ich den in der Dosis reduziere, dass ich ihn dann jeden 2. Tag nehme, dann jeden 3. Tag, kombiniert mit einer zusätzlichen säurebindenden Therapien wie Antazida oder Alginate. Und das wäre dann quasi der doppelte Boden. Und das ist eigentlich eine Strategie, mit der man auf jeden Fall die Patienten dann auch entwöhnen kann.
Jetzt ist es ja im klinischen Alltag tatsächlich so, wenn man die Patienten aufklärt über diesen potenziellen Säure-Rebound, dass ja doch viele sagen, nee, das wollen sie nicht riskieren, sondern sie wollen sanft durch und wollen ein Ausschleichen mit einer überbrückenden, anderweitigen Medikation. Was sind denn die Vorteile der unterschiedlichsten Kombinationspartner für diese Step-Off-Situation?
Ja, die Vorteile sind natürlich, dass zusätzlich eine Medikation eingenommen wird, die dann auch das Risiko für erneute Beschwerden minimiert und die Patienten das dann auch beschwerdeabhängig natürlich nehmen können und auch nochmal nachlegen können, ne, wenn sie dann auf einmal Beschwerden haben, dass sie dann etwas in der Hand haben, die Beschwerden zu kontrollieren, weil natürlich automatisch könnte man ja auch sagen, naja, dann halt mal das irgendwie durch, das geht dann irgendwann weg. Das will natürlich keiner, ne? Jeder will natürlich keine Beschwerden haben und wenn sie aufkommen, dann auch etwas in der Hand haben, um eben die Beschwerden zu kontrollieren. Und in diesem Rahmen haben wir ja auch eine schöne Studie durchgeführt. Vielleicht wärst du da auch später nochmal drauf gekommen, aber ich nehme das jetzt einfach mal vorweg, wo wir genau das untersucht haben, die sogenannte Quicksilver-Studie. Da haben wir nämlich genau das untersucht. Die eine Gruppe, da haben wir es prompt abgesetzt. Und bei der anderen Gruppe haben wir 4-mal am Tag über 2 Wochen Alginate gegeben. Und dann auch den Säureblocker abgesetzt und die 4-mal pro Tag Alginate. Und da zeigt es, und haben wir natürlich in so einer Studie, muss man ja immer den Rettungsschirm den Patienten an die Hand geben oder den Rettungsreifen, wenn man so will. Wenn du so starke Beschwerden hast, kannst du natürlich wieder den Säureblocker nehmen. Du sollst dich nicht quälen. Und so konnten wir natürlich dann auch nach 2 Wochen sehen, welche Strategie ist denn besser, das prompte Absetzen oder wir nehmen zusätzlich Alginate. Und das sah man eben an dem Punkt, wie viel brauchten in diesen 2 Wochen wieder den Säureblocker. Und da war der Anteil, die nichts gemacht haben, sondern prompt abgesetzt haben, dass 50%, und das ist auch etwa so die Zahl, brauchte wieder den Säureblocker. Und bei der Gruppe, die Alginate eingenommen hat, nur 10%. Also ein Unterschied von 40%. Und das ist natürlich ein großer signifikanter Faktor, auch klinisch relevant, dass wir eben mit den Alginaten hier letztlich diesen Rebound in einem hohen Prozentsatz minimieren können und verhindern können, dass Patienten wieder den Säureblocker nehmen, weil sie Beschwerden bekommen.
Das ist natürlich schon spannend. Das heißt, diese Studie untersucht es über einen Zeitraum von 2 Wochen. Ja. Oder auch über längere Zeiträume?
Nee, die Studie waren 2 Wochen, waren 60 Patienten, aber wir wissen natürlich, dass dieser Rebound auch länger andauern kann. Das heißt, letztlich die längerfristige Alginateinnahme kann dann auch bei einigen Patienten notwendig sein. Und was sicherlich auch ein Vorteil ist, dass das natürlich dann auch die Medikation ist, die man dann später, gerade bei der Refluxkrankheit, auch als Bedarfstherapie weitermachen kann, ohne wieder auf den Säureblocker zurückzugreifen, weil am Ende die Refluxkrankheit, das war ja heute nicht das Thema, trotzdem nochmal sei das erwähnt, ist natürlich ein chronisches Krankheitsbild. Die Beschwerden können natürlich auch wiederkommen. Und dann haben Patienten etwas an der Hand, was fernab des Säureblockers als Bedarfstherapie dann auch eingenommen werden kann.
Jetzt ist es ja so, im Prinzip, Studien können nicht endlos lang sein. Insofern 2 Wochen ist für so eine Studie ein exzellenter Zeitraum. In meinem klinischen Alltag sage ich den Patienten immer, idealerweise haben sie dieses Schema mit dem 4-mal täglich Alginat für 4 Wochen. Bin ich da zu protektiv oder bin ich da zu fürsorglich und müsste das gar nicht sein? Oder wie handhabst du das im klinischen Alltag? Das ist ja dann anders als die Studiensituation.
Ja, mache ich genauso. Ich schätze das so ein bisschen auch, kann das natürlich auch individuell, aber 4 Wochen ist sicherlich auch eine gute Größe. Ich glaube, dass man so nach 2 Wochen dann auch von der viermaligen Alginateinnahme dann auch ein bisschen reduzieren kann, dass man sagt, nach den Hauptmahlzeiten vielleicht nur zweimal pro Tag oder dann eben auch noch zur Nacht, weil viermal am Tag ist schon ja ambitioniert, wenn Patienten das einnehmen müssen. Also insofern lasse ich mir auch diese 4 bis 6 Wochen durchaus Zeit und geben den Patienten letztlich die Medikation mit an die Hand, um eben letztlich diesen Zeitraum des Rebounds zu überwinden. Wir haben die 2 Wochen gewählt, weil wir natürlich so eine schöne, knackige Studie machen wollten, in einem kurzen Zeitraum einfach dann auch entsprechend das zu untersuchen. Aber 4, 6 Wochen ist auch möglich und auch, muss man ehrlicherweise sagen, mache ich das auch in der Realität.
Nee, die Quicksilver-Studie ist ja sehr wichtig, weil solche Studien helfen uns ja vor allem immer zu verstehen, ja, welche Schritte man sinnvoll durchführen kann. Und die kann natürlich nicht jeden einzelnen Patient abdecken, aber verstehen tun wir sehr gut, was man damit tut.
Ja, vor allem, wir sehen den Therapieeffekt, ne? Der war deutlich.
Genau, der ist substanziell. Da ist meine nächste Frage. Haben wir denn für all die anderen Refluxmaßnahmen theoretisch auch solche Informationen, weil wir wissen ja, dass milde Refluxerkrankungen auch durch Hochstellen vom Kopfende des Bettes oder Gewichtsreduktion oder Ernährungsumstellung ist. Hat man denn da auch Hinweise, dass wenn man da nochmal besser fährt, dass der Step-Off besser gelingt, oder gibt es da überhaupt keine klinische Studienlage und ergibt auch keinen Sinn, da nochmal nachzuforschen?
Naja, absolut. Natürlich für Step-Off allemal. Im Grunde genommen haben wir ja in der aktualisierten Reflux-Leitlinie, so aktuell ist sie auch nicht mehr, 2023 haben wir sie ja veröffentlicht, klar gesagt, Allgemeinmaßnahmen stehen ganz vorne. Das eine soll Empfehlung. Das empfehlen wir immer unseren Patienten. Aber wir wissen natürlich, Gewichtsreduktion, Ernährungsumstellung sind natürlich Dinge, da müssen die Patienten mitmachen, dran arbeiten. Es passiert nicht von heute auf morgen, aber sie sind immer Teil unseres Therapiekonzeptes. Und das hilft, und da gibt es sehr schöne Kontrollstudien, die zeigen, wenn ich all diese allgemeinen Maßnahmen schaffe umzusetzen über die Zeit, also Gewichtsreduktion, Ernährungsumstellung, Linksseitenlage ist ja besser als Kopf erhöht, dann schaffe ich es, die Refluxkrankheit in fast 40% ohne jegliche Medikation zurückzudrängen. Und das ist natürlich etwas, das muss man immer mit einbauen in unser Therapiekonzept, um eben auch die regelmäßige Säureblockereinnahme zu verhindern.
Das heißt, wir haben heute im Prinzip einiges zusammengefasst. Ja. Säureblocker sind solche Vieles. Medikamente, die ihr Krankheitsbild selber schaffen. Ja. Und Säureblocker sind, das hast du uns ganz gut erklärt, Medikamente, die eigentlich viel zu selten hinterfragt werden, ob man sie wirklich braucht. Und die Frage, die sollte man sich stellen. Ja. Aus dem Alltag wissen wir, wenn wir die Patienten mitnehmen und ihnen erklären, was wir tun, dann verstehen sie es auch und können sehr viel besser die Maßnahmen umsetzen. Und gerade beim Säureblocker Step-Off ist das, glaube ich, ein wahnsinnig wichtiger Schritt. Und das hast du uns auch nochmal sehr deutlich erklärt. Und dieses, wir nennen das ja Deep Prescribing, sozusagen ein PPI vom Rezeptblock wieder runterzunehmen, das ist deutlich erfolgreicher als lebenslang. Ahmed, was ist deine Take-Home-Message für Patientenzuhörer und für praktische Ärztezuhörer im Zusammenhang mit dem heutigen Thema, nämlich wie setzt man Säureblocker am besten ab?
Ich glaube, Punkt 1, Indikation immer hinterfragen. Es gibt klare Indikationen für den Säureblocker und die muss man immer hinterfragen. Auf eine langfristige Säureblockereinnahme, wenn es irgendwie geht, zu verzichten und beim einem Absetzen im Hinterkopf das Rebound-Phänomen mit entweder Ausschleichen des Säureblockers oder begleitender, zum Beispiel Alginattherapie, begegnen und dann eben auch deutlich reduzieren mit dem Ziel, dass der Säureblocker auch abgesetzt bleibt.
Ganz herzlichen Dank. Liebe Zuhörer, das war's für heute wieder auf der Verdauungscouch. Unser Thema, das war Säureblocker. Wie setze ich den Protonenpumpeninhibitor erfolgreich ab? Und wir haben, glaube ich, einiges in dem Zusammenhang heute gelernt, was wir im Alltag sehr gut umsetzen können. Wir bedanken uns für euer Interesse, hoffen, dass auch ihr viel Neues gelernt und erfahren habt und dass ihr den ein oder anderen Tipp wieder für euch selber mitnehmen konntet. Bis bald und auf Wiederhören, wenn es beim nächsten Mal heißt, herzlich willkommen auf der Verdauungscouch. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen, und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.